Ja, aus der Gebetszeit hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass es doch viele Dinge sind, die uns auch bewegen und beschäftigt haben diese Woche, die passiert sind, die uns aufwühlen, die wir auch ein Stück weit mit hierher bringen. Der Micha sorgt sich, ob er alle die kleinen ausgeschnittenen Herzchen noch auf die Tischkärtchen kriegt. In den nächsten 14 Tagen, während seine Frau die Sitzordnung nochmal umgestaltet. Andere Dinge, der Unfall von Julia beschäftigt uns, geht uns so durch den Kopf. Ich hatte Anfang der Woche eigentlich ein sehr tolles Erlebnis. Wir haben in der Firma ein Problem gelöst, was uns schon eine Zeit lang beschäftigt hat. So ein elektronisches Problem, und ich habe mich da richtig drüber gefreut, aber dann musste ich so denken, wir haben gar nicht so Zeit, um uns auch mal über Dinge zu freuen, die uns auch gelingen, weil gerade so im Frühjahr bei uns in der Firma auch viel los ist und schon wieder das Nächste, und man truddelt so vom einen ins andere, und ja, Dinge, die uns so beschäftigen und gefangen nehmen und auch jetzt vielleicht noch uns vor Augen stehen. Hans-Werner, ich denke an dich, du bist wahrscheinlich jetzt auch nicht die Ruhe in Person, könnte ich mir gut vorstellen. Da ist es gut, so einen Punkt zu setzen heute Morgen, hier zusammenzukommen, nicht weil diese Hütte irgendwie heilig ist, aber weil der, der heute Morgen hier bei uns ist, heilig ist. Und ich möchte nochmal beten. Lieber Vater im Himmel, hab du doch ganz herzlich Dank, dass du uns kennst, dass du uns lieb hast, so wie wir sind. Dass du weißt, was uns jetzt so für Gedanken durch den Kopf gehen. Und Herr, diese Gedanken sind auch nicht irgendwie egal und ja, ausschalten und alles ist gut. Und doch dürfen wir jetzt ganz bewusst in deine Gegenwart treten. Du bist da. Und du willst jetzt zu uns reden. Und dazu schenk uns doch wirklich Stille. Schenk uns dazu offene Hände, leere Hände, die sich von dir füllen lassen. Herr, auch durch das, was ich sage, hindurch und durch den Schleier dessen, was auch ja manches Mal unklar ist, will ich doch bitten, dass du selbst unsere Herzen, unsere Seele erreichst. Danke, dass du dir Zeit nimmst, um sie mit uns zu verbringen. Amen. Bei meiner letzten Predigt hier ging es um die Bergpredigt. Und nachdem Jesus diese Predigt gehalten hat, da berichtet Matthäus von ja, ganz vielen verschiedenen Menschen, die Jesus begegnet sind. Man hat den Eindruck, so wie ich das auch ja, so ein Stück weit jetzt aus meiner Firma geschildert habe, Jesus ist pausenlos gefordert, so eins zum anderen, einer nach dem anderen. Da kommt ein Mensch, der an Aussatz erkrankt ist und geheilt werden möchte. Kaum ist er weg, kommt ein römischer Offizier und will was. Dann ist da die Schwiegermutter von Petrus, sie ist krank, sie braucht Hilfe. Menschen rennen Jesus nach, wo immer er hingeht, keine Privatsphäre mehr. Und wenn er jemanden nicht direkt sieht, dann greifen die Leute nach seinen Kleidern, sie ziehen, sie zerren, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Sie haben den Wunsch nach Hilfe, sie haben den Wunsch nach Heilung, sie haben den Wunsch nach Rat. Herr Jesus, guck doch auch nach mir und hilf mir in meiner Situation. Hilf mir doch auch in meiner Not. Hilf mir doch in meinem Elend. Und wenn man das so liest, hat man den Eindruck, dass diese Situation Jesus auch gar nicht lästig ist. Er versteckt sich nicht. Er will sich nicht entziehen. Ganz im Gegenteil. Im Kapitel 9 bei Matthäus heißt es, Jesus zog durch die Städte und zog durch die Dörfer und verkündete überall die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt und heilte alle Krankheiten und Leiden. Jesus geht aktiv auf die Menschen zu und möchte auch wirklich eine Hilfe sein. Aber er kommt auch an seine Grenzen. Das sagt er seinen Jüngern. Er sagt, seht euch um. Es gibt so viel zu tun und ich bin nur einer. Ihr kennt das besser als, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Und hier bringt Jesus seine Jünger, seine Nachfolger wieder ins Spiel. In meiner letzten Predigt zum Thema Nachfolge ging es zuerst um die Einladung, ein Nachfolger von Jesus zu werden. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Lass dich doch auf ein Leben mit mir ein. Es ging aber auch um die Kosten der Nachfolge, darum, dass ein Leben in der Nachfolge von Jesus einschneidende Konsequenzen hat. Und danach gab es eine Predigt über die sogenannte Bergpredigt. Das ist so die erste große Rede, die Jesus gehalten hat und die Matthäus uns überliefert hat. Wie ein Leben in der Nachfolge von Jesus aussehen soll. Ich hatte es die Verfassung oder das Grundgesetz für das Reich Gottes genannt. Jesus hat in dieser Rede formuliert, was ihm wichtig und was für seine Nachfolger erstrebenswert ist. Und heute wollen wir wieder eine Rede von Jesus miteinander lesen. So in Abschnitten werden wir das lesen. Das ist mal ein bisschen anderer Stil, aber ich glaube für diesen Text ganz passend. Und zwar geht es um Kapitel 10 bei Matthäus. Es geht um den Auftrag. Es geht um die Aufgabe, die Jesus seinen Nachfolgern gibt. Das stimmt, diese Rede, die ist in einer ganz bestimmten Situation zu ganz bestimmten Menschen gesprochen. Zu Petrus, zu Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas, auch Matthäus war dabei, wie sie so alle hießen, seine Nachfolger. Und trotzdem glaube ich, dass für seine Nachfolger heute diese Rede auch ganz wichtige Prinzipien enthält. Und ja, ich sage einfach mal, hört zu, lest vielleicht mit. Der Text kommt hier vorne hin, klasse. Und achtet darauf, was Gottes Geist dir heute in deiner Lebenssituation wichtig macht. Ich fange mal an, Kapitel 10, Vers 1 bis 4. In dieser Zeit rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Macht, böse Geister auszutreiben und die Kranken und Leidenden zu heilen. Das sind die Namen der 12 Apostel. Simon, den man auch Petrus nannte, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der ehemalige Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer, und Judas Ischariot, der Jesus später verriet. Jesus spricht seine Nachfolger an. Die ruft er zusammen, die meint er. Das ist nicht irgendwie eine anonyme Menge. Da sind auch nicht die Gutmenschen der damaligen Zeit, die auch so ein bisschen Mitleid für die arme Bevölkerungsschicht haben. Nein. Jesus spricht die Menschen an, die sich mit ihm auf den Weg gemacht haben. Ihre Namen werden hier aufgezählt. Und wenn wir das so lesen und auch ein bisschen in der Bibel vorwärts und rückwärts blättern, dann wissen wir, das war nicht die Elite der damaligen Zeit. Das waren nicht die großen Glaubenshelden. Das war nicht die, die kein Zweifel umgehauen hat. Da war der Petrus mit der großen Klappe. Herr, wo du hingehst, da gehe ich mit. Da war der Jakobus, der Egoist. Herr Jesus, wenn es mal so weit ist, dann lass mich doch links sitzen und meinen Bruder rechts von dir. Da war ein Thomas. Langsam erstmal. Wo sind die Fakten? Kann das nicht einfach so alles glauben? Da ist ein Judas, der Verräter. Ganz besonders tragische Person, der später auch Reue zeigt und trotzdem ja, keinen Ausweg mehr sieht. Das sind keine perfekten Menschen, das sind keine fehlerfreien. Wenn ich so an mir runterschaue, ja, ich würde auch in diese Aufzählung passen. Ich mit meinen Zweifeln, mit meinen Fragen, mit meiner manchmal großen Klappe, mit meiner Feigheit, mit meinem Egoismus. Ich habe den Eindruck, auch mich spricht Jesus hier an. Wenn ich so Sonntag für Sonntag hier hinkomme, Dann doch nicht, weil ich irgendwie besser bin als andere, sondern weil ich zusammen mit euch lernen möchte, was dem Herrn Jesus wichtig ist. Weil ich ihm nachfolgen möchte und glaube, dass trotz allem der Auftrag, den Jesus damals seinen Jüngern gegeben hat, auch heute noch aktuell ist. Ich lese weiter, Vers 5. Diese 12 sandte Jesus aus und gab ihnen folgenden Auftrag: Geht nicht zu den Nichtjuden oder in die Städte der Samariter, sondern geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel, die sich von Gott entfernt haben. Sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren sind. Interessant, hier macht Jesus erstmal eine Abgrenzung. Es kommt uns vielleicht fremd vor. Später hebt Jesus diese Anweisung ja dann auch auf und sagt: Geht in alle Welt. Theologen werden das besser erklären können, aber für mich steht hier so neben dem theologischen Erklärung auch ein ganz praktisches missionarisches Prinzip. Ich glaube, Jesus bringt hier auch zum Ausdruck: Bevor du in aller Welt von Jesus erzählst, kümmere dich um dein persönliches Umfeld. Bei den Menschen, mit denen ich so täglich zu tun habe, da fällt es mir oft viel schwerer, über meinen Glauben zu reden, als irgendwo, wo mich niemand kennt. Aber das ist wichtig, sagt Jesus hier. Das sind die Schafe, die ohne Hirten verloren sind. Denen bringt zuerst Gottes gute Nachricht. Vers 7. Ihnen sollt ihr diese Nachricht bringen. Jetzt beginnt Gottes neue Welt. Heilt Kranke, weckt Tote auf und macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Das ist der Auftrag. Ich hatte gesagt, heute geht es um den Auftrag an die Nachfolger. Das ist der Auftrag. Im Rest des Kapitels, da geht es dann darum, wie dieser Auftrag ausgeführt werden soll, in welche Situationen man geraten kann, in welchem Umfeld das geschieht. Aber der Auftrag an sich ist hier sehr knapp formuliert. Jetzt beginnt Gottes neue Welt. Johannes der Täufer, der hat das noch angekündigt. Er hat gesagt, Gottes neue Welt ist nahe. Aber mit Jesus geht's los. Was geht denn los? Gott will den Menschen neu begegnen. Gott will mit den Menschen neu beginnen. Letzte Woche haben wir Ostern gefeiert. Seit Ostern müssen wir Menschen nicht mehr auf das Grab zuleben, sondern wir dürfen aus dem Grab herausleben. Gott selbst macht heil, was in der Beziehung zwischen meinem Gott und mir zerbrochen ist. Ich will jetzt gar nicht anfangen bei Adam und Eva und ich will auch nicht so die klassischen Sünden aufzählen. Aber wenn ich so in mein Leben hineinsehe, dann weiß ich, dass ich dem heiligen Gott, so wie ich bin, nicht begegnen kann. Aber mit Jesus beginnt Gottes neue Welt. Ich darf doch Vater zu Gott sagen, weil Jesus alles neu gemacht hat. Mit Jesus sterbe ich und mit Jesus darf ich auferstehen und leben. Aus dem Grab herausgehen und leben als Kind Gottes. Und das ist die Nachricht, die bringt dieser Welt. Und quasi um das zu bekräftigen, sagt Jesus: Macht die Dinge heil, die in dieser Welt zerbrochen sind. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. In Vers 1 haben wir gelesen, wenn Jesus Aufgaben gibt, dann stellt er auch die Möglichkeiten dazu zur Verfügung. Und man kann jetzt sicher über die wörtliche Bedeutung dieser besonderen Gaben hier nachdenken und auch streiten. Aber das will ich nicht. Ich halte es lieber mit Fritz Rinecker. Der hat mal gesagt, der Glaube, ja, und auch die Mission, der Glaube hat immer zwei Hände. Die rechte Hand bringt das Wort, die linke Hand bringt die Liebe. Die rechte Hand bringt das Lebensbrot, die linke Hand bringt das tägliche Brot. Das meint Jesus hier. Ich lese weiter, Vers 8 in der Mitte, 8b. Tut alles, ohne etwas dafür zu verlangen, denn ihr habt auch die Kraft dazu, ohne Gegenleistung bekommen. Nehmt kein Geld mit auf die Reise, weder Goldstücke, noch Silber, noch Kupfermünzen. Auch keine Tasche, kein zweites Hemd, keine Schuhe und keinen Wanderstock. Denn weil ihr den Menschen dient, sollen sie für euch sorgen. Das ist sicher eine ganz besondere Herausforderung gewesen. Vers 8 in der anderen Übersetzung heißt: Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Das schließt nicht nur die übernatürlichen Wunderfähigkeiten ein. Es bringt zum Ausdruck, dass nicht wir die Quelle sind, sondern eher wie eine Wasserleitung. Was Gott gibt, soll großzügig aus unseren Händen wieder herausfließen. Und das Wort großzügig gefällt mir besonders, weil es so noch eine innere Einstellung spiegelt. Die Jünger damals wurden ziemlich spontan und heute würde man sagen auch schlecht ausgerüstet auf diese Reise geschickt. Naja, es steht hier nicht geschrieben, wie lange die unterwegs waren, aber nur ein Hemd. Nach 2 Wochen wollte ich die auch nicht mehr zum Übernachten haben. Ich glaube nicht, dass Jesus damit Vorbereitungen und Ausstattung gültig für alle Generationen und alle Lebenssituationen gemeint hat. Aber das Prinzip wird klar: Gottvertrauen und Großzügigkeit. Das erkenne ich hier wie auch an vielen anderen Stellen in der Bibel. Jesus gibt nicht im Voraus, sondern immer so, wie es notwendig ist. Wir haben die Woche eine Karte oder einen kleinen Brief von Esther und Daniel Paul bekommen. Und auch in dem, ihr kennt sie alle, unsere Missionare in Spanien, doch darin wird das so zum Ausdruck gebracht: Abhängigkeit, Gottvertrauen von dem, was Jesus schenkt. Das kriegen wir oft nicht im Voraus und das haben wir oft nicht in der Hand. Aber dann, wenn es gebraucht wird, dann ist Gott da. Vers 11. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann sucht jemanden, der würdig ist, euch aufzunehmen. Dort bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr in ein Haus eintretet, dann sagt: Friede sei mit euch. Wenn seine Bewohner euch und eure Botschaft annehmen, so wird der Friede, den ihr bringt, in diesem Haus bleiben. Tun sie das nicht, so wird der Friede nicht bei ihnen sein. Wenn ihr in einer Stadt oder in einem Haus nicht willkommen seid und man eure Botschaft nicht hören will, so geht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeichen dafür, dass ihr die Stadt dem Urteil Gottes überlasst. Ich sage euch, den Einwohnern von Sodom und Gomorra wird es am Tag des Gerichts besser ergehen als den Menschen einer solchen Stadt. Die Aufgabe der Nachfolger ist es, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Wie die Menschen diese Botschaft aufnehmen, das liegt nicht in ihrer Verantwortung. Sie sollen Frieden wünschen und Jesus bezeugen. Trotz aller Unvollkommenheit und trotz aller eigenen Fehler. Und die müssen wir auch nicht irgendwie krampfhaft überspielen. Es geht doch nicht darum, den Menschen irgendwie was vorzumachen. Wir sind doch nicht die besseren Menschen. Diese Verse hier machen deutlich, es steht jedem Menschen frei, sich auf Jesus einzulassen. Gott akzeptiert auch ein Nein. Das sage ich jetzt so leicht hin. Und als ging es mich nichts an. Aber dieses Nein hat eine Auswirkung. Man könnte das so lesen, wenn jemand die Botschaft annimmt, ist gut. Wenn jemand die Botschaft nicht annimmt, auch gut. Egal. Wir reden heute nicht mehr gerne über die Hölle. Die wurde auch lange als Druckmittel und um Macht auszuüben missbraucht. Wenn du nicht die heilige Kirche akzeptierst, wenn du nicht die von Gott eingesetzte Obrigkeit akzeptierst, wenn du nicht, dann. Immer wieder wurde und wird mit Hölle gedroht, mit dem ewigen Feuer gedroht. Ich würde ja gerne, so wie das manche christlichen Bewegungen machen, an dieser Stelle Entwarnung geben. Aber auch den wir den lieben Herrn Jesus nennen, spricht hier Klartext, spricht hier ganz klar, ein Nein zu seiner Einladung hat Folgen, ewige Folgen. Das ist nicht der Misserfolg seiner Nachfolger. Jesus sagt, schüttelt den Staub von euren Füßen. Lasst euch davon nicht entmutigen, lasst euch davon ja nicht abhalten, weiter unterwegs zu sein. Und trotzdem, wenn ich diese Verse so lese, dann bleiben mir dabei die Worte beinahe im Hals stecken. Und ich frage mich, ist die Art und Weise, wie ich meinen Glauben lebe, wie ich zu Jesus einlade, doch für Menschen in meinem Umfeld eher ein Grund, das mit Jesus nicht zu wollen? Ich lese weiter ab Vers 16. Hört mir zu. Ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug wie die Schlangen und ohne Verschlagenheit wie Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, denn sie werden euch vor die Gerichte zerren und in den Synagogen wird man euch auspeitschen. Nur weil ihr zu mir gehört, werdet ihr vor Machthabern und Königen verhört werden. Dort werdet ihr meine Botschaft bezeugen, denn sie und alle Völker müssen von mir erfahren. Dieser Abschnitt geht eigentlich weiter bis zum Vers 33. Hier beschreibt Jesus seinen Leuten, in welche Situationen sie hineinkommen können. Nein, diese Welt wartet nicht mit offenen Armen auf die Botschaft von Gott. Und auch wenn es vielen Menschen so geht, wie Jesus das im Kapitel 9 beschrieben hat, sie sind hilflos, sie sind verängstigt, wie eine Schafhirte ohne Herde. Die Menschen wollen satt werden, die Menschen wollen geheilt werden. Aber doch nicht um den Preis, Gott dafür dankbar sein zu müssen. Wir wollen zwar so die Armut der Welt abschaffen, aber doch nicht um den Preis, uns selbst einschränken zu müssen. Wir wollen doch alle eine glückliche Ehe, aber doch nicht um den Preis, selbst treu sein zu müssen. Wir wollen eine neue Welt, aber nicht von Gott geschaffen. Wir wollen ewig leben, aber nicht das Wort vom Kreuz hören. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Die Welt wartet nicht auf eure Botschaft. Jesus redet hier nicht um den heißen Brei herum. Er gibt seinen Leuten nicht die Illusion, dass alles easy wird. Das galt damals und das gilt heute. Jesus zu bezeugen ist eine Herausforderung. Und oft sind es die, von denen man es am wenigsten erwartet, die uns das Leben als Christen schwer machen. Alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Dass Christen für ihren Glauben verfolgt werden, das ist keine seltene Besonderheit, sondern das hat Jesus als den Normalfall bezeichnet. Wir leben jenseits von Eden und das nicht erst seit ein paar Jahren, nicht erst seit es den IS gibt. Die Anschläge letzte Woche in Sri Lanka, die lenkten mal wieder den Blick der Medien auch auf verfolgte Christen. Wobei es dabei oft ja mehr um Macht und Politik geht, weniger um Jesus, aber auch um Jesus. Aber in diesem Zusammenhang muss man auch sagen, es ist genauso nicht in Ordnung, in einer Stadt, die nach Christus benannt ist, in Christchurch, dass dort christliche Fanatiker Muslime ermorden. Das sollten wir als Christen auch ganz deutlich aussprechen. Und doch liegt ja hier eine ganz besondere Betonung von Jesus darauf, dass Christsein auch immer Herausforderung ist, dass Christsein immer auch Verfolgung bedeuten kann. Aber in diesen Versen liegen auch wertvolle Zusagen von dem Herrn Jesus an seine Nachfolger. Er sagt das so am Schluss von Vers 18. Trotz allem werden alle Völker von mir hören. Das heißt, ihr schafft das. Ihr kriegt das hin. Wenn ihr nicht mehr wisst, was ihr sagen sollt, dann werde ich durch euch sprechen. Mein Geist wird euch die richtigen Worte geben. Oder weiter hinten, da sagt Jesus, ihr seid mir so wertvoll. Ihr seid mir so wertvoll, dass ich sogar weiß, wie viel Haare ihr auf dem Kopf habt. Jesus sagt, ich werde mich zu euch bekennen, ich werde mich zu euch stellen, auch vor dem Vater im Himmel, ich stehe zu euch. Da, wo Jesus eine Herausforderung seinen Jüngern aufträgt, da gibt er auch Mut und gibt auch Zusagen. Ich lese weiter ab Vers 34. Meint nur nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich bringe Kampf. Ich werde Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegertochter und Schwiegermutter gegeneinander aufbringen. Die schlimmsten Feinde werden in der eigenen Familie sein. Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer es aber für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Das hört sich auch erstmal fremd an und das traut man diesem Jesus doch gar nicht zu. Friede und Liebe, das sind doch so seine Markenzeichen. Jesus kommt doch nicht zum Kampf. Aber er bringt zum Ausdruck, da wo er auftaucht, da kommt es zum Kampf. Da kommt es zum Streit. Weil man sich ihm gegenüber nicht neutral verhalten kann. Und weil ein Leben in der Nachfolge praktische Konsequenzen hat. Ich glaube nicht, dass Jesus zum Streit aufstacheln will. Ich glaube auch, man darf seine Frau, seine Kinder, ich glaube, man darf sogar seine Schwiegermutter lieb haben. Aber all diese Menschen dürfen nicht den Einfluss auf mein Leben haben oder nicht mehr Einfluss auf mein Leben haben als Jesus selbst. Wer sich daran klammert, der wird sein Leben verlieren. Das ist eine steile Aussage von Jesus. Ich muss sagen, ich habe an diesen Versen immer wieder auch zu knabbern und ja, will auch gar nicht viel mehr dazu sagen. Ich bin nicht ganz fertig mit diesem Vers oder mit diesen Versen. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Ich lese noch den Schluss, Kapitel 10, Vers 40 bis 42. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, der nimmt Gott auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil Gott diesen beauftragt hat, der wird auch wie ein Prophet belohnt werden. Und wer einen Menschen aufnimmt, weil dieser nach Gottes Willen lebt, wird denselben Lohn wie dieser empfangen. Wer einen meiner unbedeutendsten Jünger auch nur einen Schluck kaltes... Wer einen meiner unbedeutendsten Jüngern auch nur mit einem Schluck kaltem Wasser erfrischt, weil dieser zu mir gehört, der wird seinen Lohn erhalten. Darauf könnt ihr euch verlassen. Zum Schluss kommt noch mal eine Ermutigung an die Jünger. Sie haben einen Auftrag bekommen. Sie werden auf die Reise geschickt. Jesus sagt, einiges an Schwierigkeiten wird auf euch zukommen. Aber er sagt ihnen von sich selbst Unterstützung zu und auch Unterstützung von anderen Menschen. Beziehungsweise er fordert seine Nachfolger auf, sich gegenseitig zu unterstützen auf dem Weg. Mehrfach wird hier so das Wort aufnehmen benutzt. Da geht es zuerst mal ganz praktisch darum, jemanden für eine Nacht einen Schlafplatz anzubieten. Jemanden unter seinem Dach Schutz und einen Platz zu bieten. Aber auch kleine Gesten wie ein Schluck Wasser sind schon wertvoll. Ich glaube, das ist auch heute noch eine wichtige Aufgabe, als Christen füreinander da zu sein. Miteinander zu beten, einander zu besuchen, Geld und Zeit zu teilen, Anteilnahme zu zeigen, Ermutigung zu geben, aber auch Schutz und Versorgung zu bieten. Dreimal habe ich jetzt über das Thema Nachfolge gesprochen und immer wieder ging es um Texte aus dem Matthäusevangelium. Das erste Mal ging es um die Einladung von Jesus. Lass dich doch auf mich ein, folge mir doch nach. Es ging um die Kosten. Es ging darum, dass das ja Konsequenzen nach sich zieht. Dann ging es in der Bergpredigt um, ja, wie kann so ein Leben als Christ, wie kann so ein Leben in der Nachfolge aussehen? Was ist mir wichtig? Christliche Werte, habe ich gesagt, hat Jesus dort drin formuliert. Barmherzigkeit, den Frieden suchen. Und jetzt heute so als Abschluss dieser kleinen Serie der Auftrag an die Nachfolger. Ja, Jesus hat uns zu sich eingeladen, aber auch wieder in diese Welt geschickt. Wie Schafe mitten unter Wölfe. Aber Jesus geht mit und das ist gut so. Ganz zum Schluss hat das Matthäus nochmal ganz zusammengefasst in seinem Evangelium formuliert. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Amen.